Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Es ist ein neuer Donnerstag.
Es ist Zeit für eine neue Folge Antenne Allmann. Julian, du hast was Neues mitgebracht, glaube ich. Du siehst aus, als hättest du eine neue Gesichtscreme. Ich sehe so manchmal aus, wenn ich neue Gesichtscremes habe, so glänzend.
Ja, ich finde schön, dass man jetzt so in letzter Zeit über Düfte und Gesichtscremes mit mir reden kann.
Jetzt ist man wirklich alt.
Es war doch mal in der Werbung, ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist, das dann so einen Koffeinkick für die Haut gibt, wenn man ein bisschen wacher aussieht.
Man Expert.
Ich. Ja, irgendwie sowas habe ich.
Oh Gott, ich bin so werbegeschädigt. Warum weiß ich das?
Weiß ich nicht. Soll das mit Tier arbeiten? Boah, aber ich weiß jetzt, wie es sich ungefähr anfühlen wird, wenn man Kinder hat, weil mein Hund versucht gerade die Pubertät nachzuholen, glaube ich, obwohl sie jetzt dann im Mai 6 Jahre alt wird. Und wirklich, es ist kein Witz.
Geiler Vergleich, aber.
Ja, letzte Woche, und das hat sich noch nie gemacht, hat der Hund um 3 in der Früh, der ja bei uns im Raum schläft, im Zimmer schläft, beschlossen, dass jetzt für sie Tag ist und hechelt so neben meinem Ohr und als sie merkte, dass ich mich ein bisschen rege, ist sie, was sie auch nicht machen darf, aufs Bett gesprungen und zwar so völlig, was ist denn mit dir gerade los, Hund? Dann hat sie wirklich so auch an dem Wochenende dann so ganz neue Wesenszüge an sich entdeckt, ist einem Fahrradfahrer hinterher gesprintet, hat normalerweise, wenn sie dann ihr Geschäft macht, sucht sie sich ja immer Stellen, wo es ruhig ist. Weißt du, wo sie es an einem Samstagabend gemacht hat? Vor den Füßen des Geschäftsführers vom Saint-Germain am Savignyplatz.
Ach du Scheiße. Aber das passt total gut. Hast du mitbekommen, was sie gerade in Südtirol veranstalten?
Nee.
Zum Thema Hundekot. In Südtirol müssen jetzt alle Hundebesitzer von ihren Hunden eine DNA-Probe machen lassen, damit die registriert werden, damit nachvollzogen werden kann, wenn irgendwo ein Scheißhaufen gefunden wird, wem der gehört. Überleg mal, was das für ein Aufwand ist.
Ja, ist krass. Naja.
Und da kannst du aber, das ist so typisch Südtirol da unten die Ecke, weil dann irgendwie in dem Artikel, wo das drin stand, den ich gelesen habe, stand dann auch sowas wie, ja, alleine im letzten Jahr waren in der Stadt sowieso 400 Beschwerden über Hundekot eingegangen. Und ich denke mir nur so, Junge, wenn das in Berlin wäre, müsste einfach jeder Berliner einen DNA-Test eingeben, weil wahrscheinlich 50% der Scheißhaufen, die du da findest, nicht von Hunden sind.
Das stehe. Aber man würde in Berlin echt nicht nachkommen. Vor allen Dingen, ich glaube, viele haben die Hunde ja auch nicht angemeldet offiziell, ne? Also da würde man ja auch immer, vor allen Dingen sind es ja, ich glaube, es gibt eine große Kausalität zwischen denen, die ihre Hunde nicht angemeldet haben, keine Steuer dafür zahlen und die Haufen nicht wegmachen. Also egal.
Stimmt, aber Julian, Hundesteuer, ne, was zahlt man da? Das würde mich mal interessieren.
Das ist nicht viel, das ist 40 Euro im Jahr oder so. Also
okay.
Ja. Aber lass mich noch ganz kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Nachdem wir das letzte Woche hatten in der Nacht, hat Sophie gemeint, pass auf, heute, also wenn für euch gestern am Mittwoch, hat sie nämlich ihren größten Fall, den sie jemals hatte, plädiert sie gerade, also jetzt in diesem Moment so. Eine Riesensache, sie plädiert mehrere Stunden. Es ist
Ist das derselbe Fall, wo du ihr Fischstäbchen machen wolltest, als sie nach Hause kam,
war? Nee, der war nichts dagegen. So. Ich will nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall ist es der größte Prozess, den sie jemals gemacht hat. Und gestern hat sie mir ihr Schlussplädoyer vorgetragen und also sowas, ganz neue Züge so. Weil es richtig.
Bist du dann immer so ein bisschen stolz, so wenn sie dir das so erzählt und so?
Ja, ich hab dann auch
ich
gesagt.
Ich bin mit ein bisschen stolz, obwohl ich kenne so eine coole Alte.
Ja, vor allem, du weißt ja auch, welche Fälle sie macht. und dass es da im Zweifel dann schon die richtigen trifft.
Dass es einfach richtig ist.
Genau,
ja.
Naja, jedenfalls meinte sie, pass auf, der Hund muss, ich will auf keinen Fall sowas erleben wie letzte Woche, dass mich dieser Hund 3 Stunden Nacht wach hält. Ich muss da über Stunden hinweg hochkonzentriert sein, die Gutachter sprechen, musste dann auch innerhalb von weniger Minuten dein Plädoyer anpassen und ich kann das nicht, wenn ich keinen Schlaf bekomme. Dann meinte ich so, naja, also jetzt haben wir den Hund genau 2 Jahren und einmal hat sie jetzt so eine Nacht gehabt. Aber wenn du willst, dann können wir das schon machen. Und dann meine ich so, nee, ich will nicht.
Was machen?
Den Hund in ein anderes Zimmer zum Schlafen bringen, damit er uns halt nicht aufweckt. Ach so. Und dann meine ich so, oh, ja, du bist dagegen, weil das dein Hundekind ist und bla bla bla. Und ich so, naja, jetzt mal ehrlich, 2 Jahre haben wir den Hund und eine Nacht hat das gemacht. Da hat sie mir irgendwie leid getan, also der Hund hat mir leid getan, dass sie dann in einem fremden Zimmer schlafen muss ohne uns. So. Dann meine ich so, oh ja. Und
aber
natürlich.
Kurze Zwischenfrage, warum, natürlich macht sie es dann in der Nacht, aber warum muss der überhaupt bei euch im Zimmer schlafen? Weil ich kenne das immer so, entweder die Hunde schlafen teilweise mit im Bett und dann auch mit im Schlafzimmer oder die schlafen gar nicht erst bei dir im Zimmer, in deinem Schlafzimmer, dann haben da Zutrittsverbot sozusagen.
Oder ihr eigenes Bett neben unserem Bett, also die will ja schon immer bei einem sein, auch in der Nacht so.
Ja, aber dein Kind würdest du auch nicht in deinem Zimmer schlafen lassen. Also klar, als Baby, aber ja, dann als Teenager ja nicht mehr.
Ist ja also egal.
Es ist jetzt Zeit, Julian.
Jedenfalls,
raus mit ihr.
Natürlich hat sie sich heute wieder die Nacht ausgesucht, dass sie das gleiche Verhalten an den Tag gelegt hat. Dann bin ich sofort mit ihr ins andere Zimmer, weil ich wollte, dass Sophie weiter schläft. Und dann ist sie so ein verzogener Hund, das hat sie auch noch nie gemacht, ist sie die ganze Nacht volle Karacho an die Tür gesprungen. Und hab mich wirklich.
Oh Mann.
Also wir
das
haben,
hat sich so richtig, ich kann es mir, jetzt ist es lustig wahrscheinlich, aber ich kann es mir so richtig vorstellen, wie du so dann da liegst, nicht zurück ins Schlafzimmer willst, damit Sophie schlafen kann, selber dich pennst, weil der Hund dann durchdreht. Und glaubst du, dass das wirklich, also ist das Pubertät? Ich weiß, dass Hunde Pubertät haben, aber haben die das nicht eigentlich so mit 2
ja,
und
ja,
nicht mit 6?
Ja, das ist viel zu spät. Also das ist, ich weiß nicht,
weil die werden doch nur, ich sag jetzt mal, wenn sie alt werden, 15, aber eher so 12. Das heißt, sie hat ja schon die Hälfte ihres Lebens rum. Also eigentlich ist sie so 40. Ah, sie hat eine Midlife-Crisis.
Ja, vermutlich ist es das. I don't know, das ist eine hormonelle Sache, was jetzt dann bald wieder ihre Tage bekommt. Die hat ja immer 2-mal im Jahr. Irgendwas jedenfalls ist der Hund aktuell gerade vollkommen irre. Und wir haben auch, bevor ich jetzt Nachrichten bekomme, auch nichts verändert. Sie bekommt dasselbe Futter, sie geht jeden Tag so oft raus, wie sie auch immer rausgeht. Also wir haben nichts verändert, nur sie ist gerade ein bisschen. Naja, jedenfalls war das meine Nacht und deshalb, um den Bogen jetzt endgültig zu spannen, habe ich diese Creme deutlich nötig, weil ich auch sehr wenig geschlafen habe heute. Wie geht's dir denn, Jana?
Gut geht's mir. Ich hab keine neue Creme aktuell. Ich habe Besuch. Meine Nacht war trotzdem ruhig. Und zwar hat mich gestern Christoph besucht, mein Freund aus München. Kommt sozusagen ein bisschen da aus
woher
deiner Ursprungsecke. Wo genau? Weiß ich nicht. Das ist München halt. Und Christoph ist eigentlich zu Besuch gekommen. Weil Christoph ist so eine Art von Freund, den sehe ich wirklich einmal im Jahr, wenn es hochkommt wahrscheinlich, einfach weil wir so weit weg sind voneinander. Und die letzten beiden Male in den Jahren habe ich ihn immer auf der Wiesn gesehen, kurzfristig lustigerweise. So, ich bin gerade da, ach ich auch, ja komm, lass treffen. Und da ist aber dann so ein Freund, der schreibt dir dann oder ruft dich an und sagt so, ja hier, House Action, sag mal, ja ich komme so 2. Januarwoche rum, um ein bisschen helfen, passt das? Und ich dann sagst du halt ja oder nein. Und das ist eigentlich total geil, weil wir alle brauchen doch manchmal Freunde im Leben, die eben nicht solche Sprüche kloppen wie, hey, melde dich, wenn was ist oder wenn du reden magst, dann ruf einfach an, weil ganz oft wollen wir ja nicht uns melden müssen, um dann zu reden, also ich bin zumindest so ein Typ und wir wollen auch nicht dann erst anrufen müssen, um nach Hilfe zu fragen, sondern helfen tut man Leuten, indem man einfach hilft, ohne das immer zu kommentieren und dann so Sachen sagt wie, hey, ich komm vorbei, wenn es dir passt oder ich würde in einer Stunde bei dir sein oder ich habe dir mal eine Runde Essen gekocht oder was auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Situation ist, in dem es eigentlich gut geht. Aber den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist zu sagen, ja, wenn was ist, dann melde dich. Weil die wenigsten, wenn dann was ist, melden sich dann. Du musst ja aktiv auf jemanden zugehen, dann um Hilfe einzufordern. Und das macht ja keiner in der Regel gern. Das heißt, er stand dann einfach vor der Tür, so mehr oder weniger. Also ich habe ihn am Bahnhof abgeholt und der hat halt dann, der kam dann und ich so, boah, siehst fertig aus, was passiert? Und er dann so, ja, ich habe gestern noch produziert, also der ist Fotograf und Filmemacher und Videograf und sagte, ja, ich habe 20 Minuten gepennt heute Nacht. Und es war einfach so geil, den am Bahnhof abzuholen um, weiß gar nicht mehr, 10:30 oder so, nach Hause zu fahren, zu sagen, ja, hier, das ist die Bude, viel Spaß und den dann hochzubringen ins Gästezimmer und der konnte erstmal ein paar Stunden da pennen und konnte da die Tür zumachen und seine Ruhe haben. Und ganz ehrlich, das geht genau in die Richtung, die ich damals so für mich, als ich dieses Haus gesehen habe, so finden wollte. Nämlich ein großes Haus zu haben, so eine Open World, wo jeder einfach kommen kann. Dann kam Betty 2-3 Stunden später. Heute kommt noch ein anderer Kumpel, der auch eine Nacht zu pennen braucht. Das heißt, du hast ein volles Haus, hier sind Leute um dich rum. Jeder hat irgendwie trotzdem die Möglichkeit, so ein bisschen sein Ding zu machen. Und das ist irgendwie total schön, weil es erinnert mich auch so ein bisschen an deinen Urlaub, von dem du erzählt hast, als ihr in
Toskana.
Genau, in der Toskana wart, wo du auch erzählt hast, das war so toll, weil alle so gemeinsam in diesem Haus so gelebt haben und man so ein Leben irgendwie zusammen hatte. Und irgendwie finde ich das auch irgendwie. Ja, das ist doch das, was das Leben irgendwie schön macht auf eine Art. Und deswegen geht es mir sehr gut.
Das stimmt, das freut mich. Ich stimme dir auch komplett zu. Nur da in der Toskana ist es mir aufgefallen, dass ich es eigentlich als Einzelkind gewohnt war, immer meine Ruhe zu haben, wenn ich sie wollte. Also wenn ich Gesellschaft wollte, dann habe ich mir die aktiv gesucht, weil zu Hause war niemand. Deshalb war ich ganz viel alleine, deshalb kann ich auch unglaublich gut alleine sein. Also ich liebe es, alleine zu sein. Und so ab Tag 4, als wir dann in der Toskana waren, hat Sophie schon so gesagt, was ist mit dir? Du wirkst wahnsinnig unausgeglichen. Und dann musste ich auch mal so mein Buch nehmen und mal so für einen halben Tag aufs Zimmer gehen. Weil dann halt, oder irgendwo anders hingehen und habe nur gelesen, weil ich gemerkt habe, boah, es wird mir gerade viel zu viel.
Ja,
also
das kenne ich auch.
Also gar keinen Rückzugsort so richtig zu haben, weil du natürlich, was ja auch zeitlich endlich ist, man war da nur eine Woche gemeinsam und es war die Zeit. Übrigens total süß, Juli, also mein Freund, hat mich vorgestern angerufen, völlig überraschend, und dann meinte ich so, was das ist. Ja, ich wollte nur sagen, dass das ein ganz besonderer Tag heute für ihn ist, weil genau vor 2 Jahren habe ich ihn gefragt, ob er mein Trauzeuge sein will, und das fand ich ultra
Ach, was?
Süß. Ja,
das
fand
süß,
ich ultra
dass er das in Erinnerung hat.
Ja, voll, ich habe es auch schon wieder voll vergessen. Naja, anyway, weiß ich genau, was du meinst, aber ich glaube, es ist für dich auch gut, dass du dann auch mal wieder so Zeit für dich alleine hast, wenn es ständig Leute
ich
da
glaub, wären. Ich glaube, der Unterschied ist halt auch, das war bei euch ja ein Urlaubs Ort und dementsprechend ja auch so ein Haus, was man für Urlaube bucht. Und es ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil ich halt hier sagen kann, du hast dein eigenes Gästezimmer, da ist ein kleines Bad drin, wenn er will, macht er die Tür von innen zu, ich mache meine Schlafzimmertür zu, jetzt zum Beispiel sitze ich im Büro, hab die Tür zu, er ist drüben und schneidet irgendeinen Film oder so. Und wenn da wir gerade ja bei der Remise da am Machen sind, hast du irgendwann den Anbau, wo du sagen kannst, da machen die Tür zu. Also ich glaube, das ist halt auch der Unterschied, ob du Freunde zu Besuch hast und die pennen so ein bisschen auf der Couch und sind dann zwar im Wohnzimmer, aber du stehst dir in deiner jeweiligen Lebenswelt so ein bisschen im Weg rum.
Ja, das war da schon auch so, dass jeder sein eigenes Zimmer mit eigenem Bad, also in der Toskana.
Ach krass, und trotzdem ist dir das so hart auf den Sack gegangen.
Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen, vielleicht auf Dauerbelastung, weil du weißt, man kann nicht alleine sein, also man muss dann sozusagen gemeinsam diese Zeit auf eine Art und Weise verbringen, stimmt schon.
Ja, und
aber
das
ist auf jeden Fall.
Ganz kurz, das Krasseste habe ich auch schon tausendmal erzählt, als ich in San Diego studiert habe und wir in diesem Dorm waren zu viert in 3 Räumen und ich nicht mal ein Schlafzimmer alleine hatte. Da,
ja, übel.
Das war wirklich, boah, da habe ich einen Kollaps bekommen. Also das war
hat mir eine Freundin erzählt, die gerade mit einer Firma, mit der wir beide zusammen, das ist auch kein Geheimnis, scheißegal. Also Lena hat mir erzählt, die war gerade mit Brain Effect gemeinsam in so einem Art Creator-Haus, wenn du so willst. Und die haben das schon mal veranstaltet, ich glaube letztes Jahr. Und da hatte sie mir auch schon davon erzählt und ich habe das so ein bisschen mitverfolgt und guckt, was die da machen und so auch alles ganz spaßig auch sind. Aber da sind mehrere Girls, ich glaube, die waren so 6, 7, 8 Mädels. Und letztes Jahr war es halt auch so, dass da jede ihr eigenes Badezimmer hatte. Und dieses Jahr war es aber wohl so, dass die Doppelzimmer hatten. Und ich bin auch nicht mitgefahren in dieses Creator-Haus, sowohl letztes Mal nicht, als auch dieses Mal nicht. Und ich habe auch zu ihr gesagt, wenn ich da in einem Doppelzimmer mit jemandem schlafen müsste, den ich vielleicht nur kollegial vom Sehen kenne und nicht mal privat, das tut mir jetzt leid, es zu sagen, aber ich bin einfach in einem Alter.
Ja.
Nee,
absolut
mach ich nicht mehr. Also ja, mit meiner besten Freundin, ja, mit meinem Partner, klar, alles kein Ding. So mit dir zum Beispiel könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, ein Zimmer zu teilen, also mit Leuten, die irgendwo in deinem nahen Umfeld sind. Aber Menschen, die ich nicht kenne oder nur beruflich, auf gar keinen Fall.
Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wenn ich in eine Stadt fahre, um Freunde zu besuchen, dann lege ich mich
dann
nicht auf die Couch.
Dann nimmst du lieber ein Hotelzimmer, als bei den Freunden zu pennen.
Absolut, ich gehe natürlich ins Hotel. Also da überlege ich ja nicht. Na, klage ich
dann. Wobei ich mich wiederum freue, wenn Freunde mich dann fragen, ob sie bei mir schlafen können, versus wenn sie im Hotel sind. Ich bin immer so ein bisschen, so ein Mikromüh beleidigt, wenn die nicht dann bei mir pennen. Weil ich immer dann denke, okay, bin ich keine gute Gastgeberin oder fühlen die sich bei dir unwohl? Also in Bezug auf die alte Wohnung. Mhm. Hier machen sie es jetzt obviously nicht mehr. Hier werde ich jetzt aktiv gefragt, Digga, darf ich ins Gästezimmer? Aber so ist es doch auch schön, wenn Leute bei dir sein wollen.
Das stimmt. Es ist was ganz anderes. Du hast vollkommen recht. Das fällt mir gerade jetzt in dieser Sekunde auf. Jetzt, wo wir auch ein Gästezimmer haben, es ist eine ganz andere Sache, ob jemand mich fragt, ob er bei uns schlafen kann. Also vorausgesetzt, ich kenne ihn auch wirklich gut und ich habe Lust, dass der dann da ist.
Ja.
Aber wer sollte mich sonst fragen? Und wenn ich aber andersrum das mache, dann gehe ich immer ins Hotel. Das ist wirklich witzig.
Ist ja auch logisch, weil man selber will auch nicht die Belastung sein.
Ja, ja.
Man möchte gerne nicht gesehen werden als jemand, der jemand anderen auf der Tasche liegt.
Ja, und
gleichzeitig möchte man aber halt mitnehmen, dass
spannend.
Leute bei einem sein wollen.
Aber wenn jeder so denkt, geht es halt nie auf.
Nee. Ist ja ganz oft so im Leben. Ist wie mit Kommunikation, aber das brauchen wir jetzt nicht extra aufmachen. Julian, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Passt vielleicht ein bisschen zum Thema. Und zwar, welche unnötige Sache oder welche drei unnötigen Sachen vielmehr gäbe es in deinem Leben, wenn Geld absolut keine Rolle spielen würde? Aber nicht sowas wie, oh, ich würde mir jetzt den 911er Porsche kaufen, sondern irgendwie sowas, wo man wirklich denkt, es ist ein bisschen unnötig. Also bei mir zum Beispiel wäre es, ich würde jeden Tag ein neues Paar Socken tragen. Ich finde es so geil, neue Socken anzuziehen.
Ja, das stimmt.
Und Socken sind bei mir wirklich ein Problem, weil ich die nie finde, weil mein Wäschebusiness ist auch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ich habe da noch nicht so richtigen Dreh raus. Und so ein neues Paar Socken, es fühlt sich geil an. Und ich würde jeden Tag neues. Ich habe mal bei einer Influencerin, einer sehr großen, bekannten Influencerin gesehen, das hat die auch wirklich online kommuniziert. Die hat gesagt, weil Leute gefragt haben, wie sie es schafft, dass ihre Bettwäsche immer so schön glatt ist. Der hat gesagt, dass sie die Bettwäsche, wenn die dann fertig gelegen ist sozusagen, wegschmeißt und neue kauft. Die wäscht die nicht und bügelt die nicht. Und wenn du die frisch aus dem Karton holst, dann ist die ja noch so glatt, so ein bisschen steif, teilweise gestärkt.
Wo ich aber jetzt, reden mit Hautcreme und so, ich liebe ja auch Bettwäsche mittlerweile. Also das ist ja auch obszön, wie teuer das ist. Das war mir nie so bewusst. Also warum ist eigentlich Zara Home so viel teurer im Verhältnis als die Klamotten Zara?
Hä, wie jetzt?
Naja, ich mach mal ein Beispiel. Ich kaufe nie Bettwäsche. Ich bin immer nur dabei, wenn sie gekauft wird. Ja, deshalb habe ich keinen Vergleich. Aber wenn man bei Zara Home so eine Bettengarnitur kauft, dann ist man da ja schon so zwischen 180 und 250 Euro los.
Was?
Ja.
Und das ist doch nicht Ernst. Das
doch.
Muss ich jetzt online nachgucken. Wirklich?
Ja, so ein komplettes Set. Also mit zwei.
Vor allem, das ist doch alles
Decken
billig produziert. Die produzieren doch auch nur in.
Aber das ist, fühlt sich wirklich sehr hochwertig an. Also es sieht auch hochwertig aus.
Merino Wolle fühlt sich auch hochwertig an und teilweise ist der letzte Rotz. Das muss ich jetzt nachgucken. Bettwäsche.
Ja. Naja, jedenfalls denke ich mir, dass das für eine Bettengarnitur verhältnismäßig ziemlich teuer ist. Währenddessen aber so Jeans oder was auch immer man bei Zara kauft, das ja im verhältnismäßig sehr günstig ist. Warum hat da Zara keine gemeinsame Firmenpolicy?
Also könnte ich mir dann nur erklären durch entsprechend benutzte Stoffe. Wenn du sagst, es fühlt sich sehr hochwertig an, haben die vielleicht wirklich irgendwie geile Produkte und die Jeans bestehen halt aus irgendeiner Kunstfaser. Also guck mal, hier kostet jetzt Muslimbettwäsche 89 Euro. Das finde ich nicht so teuer.
Aber nur eine vermutlich. Man kauft ja dann immer zwei.
Ja, gut.
Plus die Kissen dazu.
Bei zwei.
Also
das ist schon mit Kissen.
Okay, weil ich kenne halt nur den hier am Kudamm, wo wir dann schon zweimal unsere Betten gekauft haben. Und da war das immer relativ teuer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es der Kudamm war. Anyway, naja, jedenfalls, um deine Frage zu beantworten. Ich würde mir jemanden einstellen, der mir alles abnimmt, was sowohl Haushalt betrifft, aber auch so mein Orga-Zeug. Also der mal komplett die Buchhaltung macht, der
mir. Also hättest du einmal eine Haushälterin und einmal ein PA.
Genau, der mir jeden meiner Briefe öffnet, all meine Banksachen macht und dass ich mich darum nichts kümmern muss, weil ich empfinde das als sehr belastend.
Würdest du das trauen, dich abzugeben?
Ja, wenn ich wüsste, dass das jemand ist, der das gut macht. der dann
ja,
die,
das weißt
die,
du ja nicht. Das ist ja eine angestellte Person. Eine angestellte ja. Person, boah, das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Also,
aber wenn du sagst, dass Geld kein Faktor ist, dann gebe ich halt so viel aus bei einer Agentur, die dafür birgt, dass der gut ist, dass ich mich darauf verlassen kann. Weißt du, Geld ist ja kein Faktor. Mhm. Wenn ich mir damit alles kaufen kann, dann gibt es bestimmt auch Personen, recht. Die das gut machen.
Aber wer, you never know, was er halt macht, so wenn er auf einmal Zugriff auf deine Bankgeschäfte und so hat. Nee, weiß ich nicht. Aber ich verstehe den Aspekt zu sagen, man gibt total viel ab und es ist irgendwie auch ein Luxus. Ich glaube, ich hätte auch, also was ich auch hätte, wäre so ein privater Masseur oder Masseurin, die permanent verfügbar sind. Die hätten so ein kleines Hutzelhäuschen bei mir irgendwie auf meinem fetten Gelände. Und egal wann am Tag ich Bock hätte auf eine geile Fußmassage oder Rückmassage oder was auch immer, die würden sofort bei Fuß stehen. Das fände ich auch richtig gut. Geil. Jeden Tag. Immer so nach dem Frühstück so. So 40 Minuten Morgenmassage, nix mit Morgen-Yoga. Abends nochmal so Fußmassage. Oh, das wäre geil.
Oh, und was
ich hätte
auch
einen eigenen Flugplatz.
Ich hätte auf alle Fälle einen eigenen Koch. Weil
ja,
ich glaube.
Das hätte ich auf gar keinen Fall.
Doch, der dann immer so geile Sachen machen kann, die. Weil ich finde, so in unserer Welt, wo man viel gestresst ist, dann ist Essen manchmal auch noch so, das ist also vor allen Dingen halt unter der Woche, es ist leider so ein Ding, was man halt machen muss, damit der Körper mit Energie versorgt wird, aber es ist jetzt, ich schaue jetzt nicht immer drauf, ob das jetzt die besten Nährwerte hat und sonst was, es muss halt schnell gehen, damit ich dann weitermachen kann. Und das nervt mich total. Und wenn ich jemanden hätte, weißt du, der dann, wo ich dann sage, hier ist mein Kalender, da und da hätte ich gerne das und das, was gesund ist, ja, mega. Also wie es alle Fußballstars machen.
Die wird mir immer wieder bei TikTok und in den Reels angezeigt. Die ist Private Chef. Ich glaube sogar in den Hamptons irgendwo. Und die filmt halt einfach so ihre Tage, ihren Tagesablauf und was sie dann so kocht für ihre Familie, für die sie da arbeitet. Und du siehst immer schon im Hintergrund, wenn du dann diese fette Küche siehst oder irgendwie Teile vom Haus, so, die haben richtig Asche. Und wenn ich dann auch sehe, was sie da so Geiles kocht und welche Uhrzeiten, vor allem auch so Frühstück dann um 10.30 Uhr, denke ich mir so, ja, krasses Leben. Also es gibt einfach Leute, für die ist das die Lebensrealität. Das ist nicht nur was aus Filmen, sondern es gibt halt Menschen, die halt ihre eigene Köchin haben oder einen Koch oder was auch immer, der den halt so viermal am Tag irgendwas Geiles zaubert. Und dann das eine Mal hatten die so ein Diner und da hast du halt auch gesehen, also die Sachen, die sie gekocht hat, wurden halt rausgetragen von anderen Angestellten, die haben. Waren komischerweise alles Vietnamesen. Also da merkst du dann schon wieder diese Strukturen. Okay, Leute, die dann irgendwie da mitarbeiten in dem Haus. Das fand ich irgendwie auch wieder sehr bezeichnend. Die haben dann halt auch alle so ein bisschen so Schürzen angehabt, so, also dass du das erkennen konntest und haben dann dieses Essen da irgendwie rausgetragen. Ich dachte mir so, ja, stell mal vor, ich sag so, heute kommt Julian Hunter vorbei und seine Frau und deswegen mache ich ein Dinner. Und das fände ich aber dann auch irgendwie halt zu dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schade, wenn ich das dann nicht mehr selber machen würde, weil der Reiz besteht doch darin, das sage ich als jemand, der immer, wenn er dann mal Besuch bekommt, der länger angekündigt ist, dann will man ja auch sein Haus zum Beispiel jetzt in diesem Fall präsentieren oder seine Wohnung, dann möchte man doch auch kochen und das vorbereiten und dann freut man sich doch, wenn die dann sagen, oh, danke Jan, das hat lecker geschmeckt oder.
Ja, aber kannst du ja auch. Also,
ja, aber wenn ich es nicht selber gemacht habe, das ist ja voll die Verarsche.
Nein, aber du kannst ja dann trotzdem für den Anlass selbst kochen. Kannst du dann einkaufen lassen, aber sagen,
so,
pass auf, heute übernehme ich. Also muss ja, nur weil du ein Koch hast, muss ja nicht heißen, dass du nie kochen darfst.
Ne? Ja, schon recht. Hast du schon recht. Ja, aber es gibt halt Dinge, finde ich, die sind. Also es sind immer die Sachen, die wir im Tag, die uns stressen, die man gern abgeben würde. Man würde ja auch sowas sagen wie jemand, der sich um meine Wäsche kümmert. Also ich wäre, oh ja, ich würde auf jeden Fall jemanden haben, der sich um meine Wäsche kümmert. Finde ich richtig geil.
Wenn du Kinder hättest, würden die dann.
Hätte ich echt ein Wäscheproblem.
Nee, würdest du dann ab Woche, keine Ahnung, 5 oder so, 2 Nannies einstellen, so wie es alle Promis machen und dann sagen, ja, ist für mich eigentlich kein Problem, die Kindererziehung.
Ja klar, Julian, so ein Mensch bin ich. Nee, ich glaube, ich würde sofort
machen.
Ich wäre so eine Mutter, leider, muss ich sagen, glaube ich, am Anfang. Niemand könnte ihr was recht machen. Also ich glaube, ich wäre so richtig so ein Inspektor-Löwe. Ich hätte überall meine Augen, nichts wäre korrekt. Ich würde Jules wahrscheinlich total zusammenscheißen, wenn die Milch 2 Grad zu heiß ist, so. Ich glaube, so eine Mutter wäre ich am Anfang. Und irgendwann. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe, also die Freunde von mir, die Kinder haben, ich finde das immer total beachtlich, wenn ich dann irgendwie zu Besuch bin, dass sie mir das Kind anvertrauen, ne? Dass sie dann sagen so, oh, keine Ahnung, ich tüdel dann gerade mit dem Kind rum und die sagen, boah, ich gehe mal eben kurz aufs Klo oder ich mache mal eben dies und das. Ja klar, müssen die aufs Klo gehen, aber ich sage mir immer so, boah, wenn dann was passieren würde in diesem Moment, warum auch immer, ich könnte mir das, glaube ich, nie verzeihen. Ich würde mir solche Vorwürfe machen und es ist voll schön für mich, weil es heißt ja auch, dass sie mir vertrauen auf eine Art. Aber ich weiß nicht, ob ich so jemand sein könnte, weil ich halt auch in vielen Punkten echt ein Kontrollfreak bin und nicht gerne so das Zepter aus der Hand gebe. Und deswegen könnte ich, glaube ich, also eine Nanny, also jemand Fremdes, das ist ja nicht mal eine Freundin von dir oder ein Familienmitglied, so bei Oma und Opa wäre das was anderes. Aber eine Person, die auch nicht weiß, was meine Geschichte ist, die mich auch gar nicht wirklich gut kennt und nur, weil du ein paar Vorstellungsgespräche gemacht hast. Also, damit will ich nicht vorwerfen, dass andere das machen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Das Einzige, was ich mir mal vorstellen könnte, wäre vielleicht, es gibt ja manche Hotels, in denen es dann so einen Kids Club gibt und dass man dann irgendwie das Kind mal für 2 Stunden zu einem Nachmittagsprogramm, wenn es Bock hat, da abgibt, wenn es sich wohlfühlt. Ich war nämlich da immer sehr gerne als Kind. Ja, ich musste aber immer hingebracht werden. Also ich habe mich nicht immer getraut, alleine dahin zu gehen, weil meine Eltern gesagt haben, guck mal, da ist heute Tanz und Spiel, keine Ahnung, was willst du da hingehen? Habe ich mich nicht getraut, die mussten mich immer bringen. Aber wenn ich dann erstmal da war, wollte ich auch nicht mehr zurück, weil mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat.
Verstehe. Jana, wir müssen über eines reden, was seit gut einer Woche fast jeden Tag stattfindet, nämlich Demos. Neue Demos, richtig, aber dieses Mal gegen Rechtsextremismus.
Bin so stolz auf Bremen, ne? Props geht raus an Bremen. Ja, und auch an alle anderen Städte, die wegen Überfüllung geschlossen waren, also nicht die Städte, sondern die Demos. Das fand ich richtig krass.
Ich find's unglaublich toll, Bremen, Berlin, München, Hamburg, aber da denke ich mir, das sind halt eh schon rote Städte, weißt du, also es sind alle SPD regiert oder sehr, sehr links eingestellt, toll, dass das gemacht wird, aber am meisten beeindruckt bin ich von den, keine Ahnung, 600 Leuten, die auf irgendeiner Kleinstadt in Sachsen das machen.
Ja, das stimmt.
Weißt du, oder in Dresden oder da, wo es halt…
Wobei ich ehrlicherweise muss ich sagen, in München auch erstaunt war.
Warum? München war schon immer rot.
Dass es überfüllt war. Ja, aber manchmal hast du das Gefühl, dadurch, dass sie sehr konservativ sind, dass sich da niemand so richtig.
Also ich weiß noch, als das damals losging, 2015, 2016, als dann auch Söder übernommen hat und dann auch militant die Obergrenze gefordert hat, da war ich auch 2-3 Mal auf der Straße, oder als es mit Pegida losging, da war auch München die erste Stadt, die gegen Pegida demonstriert hat, da war München immer upfront, also wirklich, das war immer krass, wie viel da auf der Straße waren, um gegen rechts zu demonstrieren, da war ich immer dabei und das war immer überwältigend, wie viel da war, deshalb war ich da gar nicht überrascht. Aber es ist halt auch sehr einfach. Also, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber auf dem Marienplatz, da war ich so noch Student, war dann so auch so ein Scharfmacher, so ein rechter Scharfmacher, der gefordert hat, dass die Moscheen in München dicht machen und keine neue gebaut wird.
Ach, wo du da am Zaun lang gelaufen bist und in das Mikro
genau, richtig.
Und als
ich da halt gesprochen habe und meinte, jetzt verpisst euch, niemand hat Bock in München auf euch, so. Und das kann man jetzt abfeiern, wow, aber das war halt auch ohne Risiko, weil ich wusste, dass alle, die um mich rumstehen, halt Gleichgesinnte von mir sind. Aber in Gera hätte ich das halt nicht gemacht. Weil da hätte ich, also weißt du, da ist halt die Chance viel größer, auf jemanden zu treffen, der der Meinung der Proteste ist, also im Sinne von keine Moschee in Gera. Da ist es halt, da darf es viel mehr Courage, da auf die Straße zu gehen. Und deshalb war ich so richtig erstaunt. Ich finde es toll, aber so diese schweigende Mehrheit, von der immer
diese
die
Mitte.
Rede ist, genau, die Mitte, dass ja, die jetzt auf die Straße geht und ich habe das auch gepostet, das ist fantastisch, noch wichtiger wird sein, aber den Diskurs zu suchen mit Familienmitgliedern, mit Nachbarn, mit Kollegen, von denen man die Tendenz wahrnimmt, dass sie eben Neofaschisten wie Höcke wählen, das ist auch wichtig, das gab es 1933 auch viel zu wenig. So ein Politwissenschaftler meinte auch so, die schweigende Mehrheit ist eigentlich die politisch mächtigste Gruppe, weil die ganzen Gräueltaten erst zugelassen haben.
Ich glaube, deswegen sind aber diese Demos auch so wichtig auf eine Art, weil wir sind es gewohnt, dass es an den Rändern immer laut ist. So links ist es laut, rechts ist es laut, da wird geschrien und gepfiffen und alle debattieren und schreien und die Mitte ist eher die ruhigen, weil sie auf der einen Seite wissen, dass keins der Extreme das Richtige ist und auf der anderen Seite aber auch, weil es manchmal bequem ist. Und was auch stattfindet, ist dann häufig so eine Art, dass sowohl dass die Ränder, also diese extremen Ränder, dann immer versuchen, die Mitte so ein bisschen jeweils auf ihre Seite zu ziehen, wodurch die Mitte irgendwie genervt ist. Und dass die mittlerweile also miteinander so einen Konsens finden und feststellen, es gibt mehr von uns. Man muss nicht immer sagen, ich bin jetzt linksextrem oder rechtsextrem, sondern ich kann hier in der Mitte sein und es gibt ganz viele, die sich hier befinden, dass da ein Austausch untereinander und eine Wahrnehmung stattfindet. Ich glaube, ja, das ist auch das Wichtige, weil dann hast du ja auch erst, dann kommt das wie so ein Push Rausch aus dir, dass du zum Beispiel dann, wenn du eine Konversation mit jemandem führst, wo du das Gefühl hast, wie es letztens so schön gesagt wurde, der könnte noch rübergezogen werden, das weißt du ja dann nur, wenn du es nochmal so miterlebt hast auf eine Art, so dass du merkst, okay, aber guck mal, wie viele Leute auf der Demo waren. Ich bin nicht alleine. Es gibt so viele, die das so sehen wie ich oder dieser Meinung sind. Ich glaube, dass das so ein Push nochmal sein kann dann einfach.
Hm. Ja, ich glaube auch, man hat zum ersten Mal, es macht Mut, finde ich, dass es doch noch nicht so verloren ist und dass es auch weitergeht. Und viele, die da jetzt ja auch sind, vor allem in Berlin vom Bundeskanzleramt, die demonstrieren ja auch für ein AfD-Verbot. Welche Auffassung bist du da?
Wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. Also auf der einen Seite ist es natürlich einfach. Auf der anderen Seite kann nicht die Lösung sein, ich mache schlechte Politik, deswegen verbiete ich eine noch schlechtere. Also ich muss auch selber gute Politik machen, weil diese ganzen Leute, die sagen, ich wähle die AfD aus Protest, was schon mal keinen Sinn ergibt, aber es ist nachvollziehbar auf eine Art, die machen das ja nur in ihrer Wahrnehmung, weil sie sagen, alles andere ist auch Rotz. Das heißt, wenn ich ein gutes Angebot habe, das kannst du auch rein wirtschaftlich betrachten, Angebot und Nachfrage, mein Angebot so gut ist, dass ich gar keine Option habe, als jemand anders woanders hinzugehen, weil das, was ich ihm anbiete, super ist, dann verhindere ich ja damit, dass schlechtere Angebote gewählt werden. Und auch eine Demokratie besteht daraus, dass es andere Meinungen gibt. Dann kommt natürlich wieder der Punkt, ja, Rassismus ist keine Meinung, wo ich absolut zustimme. Aber es ist eben nicht so einfach, trotzdem in einem demokratischen Land zu sagen, ich verbiete etwas, weil das oftmals dann nicht mit anderen Werten einhergeht. Und ich bin nicht der Meinung, dass man pushen sollte, was sie machen. Und ich bin auch trotzdem der Meinung, man sollte dagegen angehen. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass wir viel Missstand in anderen Punkten haben, den wir trotzdem erstmal aufarbeiten müssen. Und ich finde es manchmal ein bisschen zu einfach gedacht, wenn jetzt viele Politiker sagen, ja, ich gehe jetzt auch auf die AfD-Demos, also dagegen, anstatt ich vielleicht trotzdem erstmal die Probleme, die ich verursache, selbst in Angriff nehme, ne, und von meiner eigenen Haustür kehre.
Mhm. Also ich stimme dir vollkommen zu in einem Punkt, dass sich die Regierung ja auch einfach mal fragen muss, woher das kommt. Diese 30% oder über 30% im Osten, die würden nicht da sein, wenn die Politik besser wäre. Da müssen sie sich politisch zumindest für verantworten. Und dann ist es ja trotzdem so, also einfach ist es auf keinen Fall, eine Partei zu verbieten. Das hat man auch bei der NPD gesehen, das ist zweimal gescheitert. Und im Zweifel stärkst du dann auch noch eine Partei damit, weil sie das Narrativ stärken können. Seht ihr die gegen uns, aber es klappt nicht, wir sind stärker. Und zweitens ist ja dann auch so, wenn du die Partei verbötest, sind ja die 30%, die sie wählen, nicht weg. Also die sind ja trotzdem unzufrieden und dann bildet sich halt eine neue Partei, die sie dann wählen. Im Zweifel jetzt, keine Ahnung, die Werteunion von Hans-Georg Maaßen. Welchen Punkt ich zustimme, welchen ich komplett teile, ist der von Heribert Prantl, der sagt, man muss Höcke, es gibt in Paragraph 18, der stammt noch eben aus der Zeit nach der Nazizeit, dass sowas eben nicht mehr vorkommt, dass man Verfassungsfeinde und Demokratiefeinde die Werkzeuge aus der Hand nimmt, die sie aktiv nutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Also nichts anderes haben die Nazis ja gemacht. Und es gibt so eine Überlieferung von Goebbels, der sagt, die Weimarer Republik hat uns die Werkzeuge in die Hand gegeben, damit wir die Demokratie erst auskurbeln konnten, weil die ja auch dahin gewählt wurden. Ne? Und Hindenburg, der hatte damals auch gesagt, naja, wenn es der Willen des Volkes ist, dann übernimmt jetzt die NSDAP da den Sitz des Kanzlers.
Ja, das darf man nicht vergessen. Sie wurden damals gewählt. Es ist nicht so, wie dann manchmal man immer denkt, wie konnte, ne? Ihr habt das, es war eure Entscheidung auf eine Art und Weise. Und auch wenn du heute noch so Zeitzeugen hörst in Interviews, die auch sagen, das war der mehr oder weniger freie Wille. Und wenn du heute gefragt wirst, wie konntet ihr das zulassen? Naja, wir haben es ja aktiv unterstützt. Dadurch.
Ja.
Und auch dadurch, dass wir dann vielleicht nichts gesagt haben und auch was mit Juden passiert ist, wenn viele gesagt haben, das wusste ich gar nicht, hätte ich das damals gewusst, was passiert, dann hätte ich die natürlich nicht gewählt. Mhm. Er hat es ja gesagt, er hat sogar niedergeschrieben in seinem verdammten Buch, das, was passieren wird.
Mein Kampf.
Und das ist so ein bisschen wie das, was heute auch passiert.
Und genau, richtig. Und jemand, der ja per Gericht als Faschist genannt werden darf, weil er einfach ein Neofaschist ist. Höcke ist ein Faschist, also da macht er auch kein Hehl mehr drum. Und trotzdem könnte der einfach Ministerpräsident in Thüringen in diesem Jahr werden, in ein paar Monaten, weil die AfD da die mit Abstand stärkste Macht ist. Und nicht alle, die AfD wählen und nicht alle, die auch in der AfD sind, sind so krasse Neofaschisten wie Höcke. Aber gezielt er, da bin ich wirklich dafür, mal aktiv darüber nachzudenken, ihm die Rechte zu nehmen, in der Politik mitmischen zu dürfen, weil der, wie Hitler auch, macht kein Hehl daraus, was er vorhat. Und da lohnt es sich wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und da bin ich auch absolut dafür. Dadurch, dass ich jetzt öfter mal im Osten bin, in Frankfurt-Oder zum Beispiel, und wirklich, als ich da zum allerersten Mal war, also nennt mich weltfremd, aber das war an einem Samstagnachmittag.
Ich bin richtig gespannt, was jetzt kommt.
Nein, aber das war an einem Samstagnachmittag und ich habe kein Restaurant gefunden oder nichts zu essen, außer in der Bahnhofshalle der McDonald's, wo ich aber auch nicht essen wollte. Oder es gibt eine Metzgerei, die heißt wirklich Metzgerei Ranzig. Das ist kein Gag. geschweige denn ein Kulturangebot. Und es ist wahnsinnig grau. Und die Menschen, die ich dann da kennengelernt habe, so die sind natürlich wahnsinnig frustriert und fühlen sich wahnsinnig abgehängt. Und ich von der Politik, und ich kann Menschen, die keine Ahnung, mit ihren Fantasiezahl, mit ihren 2,1 brutto, die sie seit 30 Jahren verdienen und alles wird teurer und sie wissen nicht mehr, wie sie ihren Kindern irgendwas geben können, und denen kann man ja keinen Vorwurf machen, dass die so frustriert sind, dass sie sagen, na gut, dann wähle ich halt die AfD in Brandenburg, die mittlerweile bei über 30% ist. Wem ich das vorwerfen kann, sind wirkliche Intellektuelle oder nicht Intellektuelle, aber Bildungsbürger, die gut verdienen und genau wissen, wen sie da wählen und was es bedeutet. So, den kann man einen Vorwurf machen. Aber ich will nicht einer sein, der gerade in Berlin-Charlottenburg in seiner Wohnung sitzt und sagt, wie kann man nur so dumm sein, um die AfD zu wählen, ohne den Weitblick zu haben, wie frustrierend das Leben teilweise ist in diesen Ländern,
danke, du
wo die
hast
AfD
ganz gut
über 30% sind.
Was ich gerade meinte. Ja, genau. Genau das. Und das ist ja mit den allen Demos so. Ob du jetzt die Landwirte-Demo nochmal anguckst, die wir vorletzte Woche gesprochen haben, oder auch diese Demos gegen rechts. Das, was sie alle vereint, ist auf eine Art und Weise, dass jetzt gerade so eine kleine Revolte stattfindet, weil die Leute sagen, wir haben das Gefühl, alleingelassen zu werden. Wir haben das Gefühl, dass wirklich die Bedürfnisse der Mittelschicht oder auch meinetwegen allen anderen Schichten, aber den Leuten, die eben nicht in der Politik sitzen, nicht wahrgenommen wird, dass nicht zugehört wird, dass alles sich verändert zum Negativen, nichts gemacht wird und für alles andere aber Geld da ist, ne? Beispielsweise Radweg in Peru und so weiter. Und ich verstehe das. Und dass dann eben, wie du sagst, die Leute, die vielleicht nicht ganz so weit denken, sagen, das Naheliegendste ist, etwas zu wählen, was es noch nicht gab auf eine Art. Okay, wir waren mal CDU regiert und dann waren wir mal rot und dann kommen die Grünen. Okay, dann wähle ich jetzt mal blau. Mhm. Ja, also nicht nachvollziehbar in Gänze, aber ich verstehe die Ursprünge. Und das meinte ich damit zu sagen, du musst halt grundlegend etwas verändern und verbessern, wenn du das auch aufhalten willst. Du musst eine Alternative bieten. Und jetzt damit meine ich jetzt nicht die Alternative für Deutschland, sondern, das war jetzt sehr schwierig formuliert, sondern du musst grundlegend etwas verändern. Ja.
So, damit schließen wir den
Kreis. Glaubst du, es wird passieren? Glaubst du, es wird, also meine Mutter, ich habe mich, um das nochmal kurz abzuschließen, letztens kurz mit ihr darüber unterhalten, und sie meinte, Jana, ich habe das Gefühl, du wirst noch so eine richtige Revolution auf eine Art erleben.
Von wem?
Ja, weiß ich nicht. Sie hat das nur gesagt, das war ein Kommentar, den sie abgegeben hat, und da habe ich darüber nachgedacht. Und
also ich habe letztens mit großer Aufmerksamkeit die neue Talkshow von Karin Mioska mir angeschaut. Erstens, weil es mich interessiert hat, wie sie die Nachfolge von Anne Will antritt. Zweitens, weil ich wusste, dass Friedrich Merz der Gast ist. Und ich weiß nicht, welche Seminare der Mann besucht hat, aber er wirkte wirklich sympathisch.
Ich fand auch zwischendurch, der war ganz aufgeräumt.
Ja, fand ich auch. Und vor allen Dingen hat er schon wirklich, der kommt aus dem Sauerland. Das ist tief schwarz und die sind schon eher auf der rechten Seite des Spektrums der Union. Aber dennoch hat er gesagt, es wird alles, was er tut, ist jedem einzureden oder jedem klar zu machen, dass es mit ihm ganz bestimmt keine Zusammenarbeit mit der AfD gäbe. Und wenn man, und da doch das, vor zwei, drei Monaten war doch dieser Skandal, dass er meinte, auf kommunaler Ebene könne man nicht zwangsläufig ohne der AfD. Das habe ich auch verstanden, was er damit meinte, weil er sagt, auf kommunaler Ebene geht es darum, ob jetzt da ein Stoppschild hingebaut wird oder ein Kreisverkehr. Und wenn die CDU da einen Antrag einreicht und die AfD dafür stimmt, ja, was sollen sie machen? Den Antrag wieder zurücknehmen. Also das ist ja realpolitisch völliger Irrsinn. Deshalb habe ich schon verstanden, was er damit meint. Und im Gegenzug würde das ja nur bedeuten, dass man sich von der AfD nur vorne hertreiben lässt. Wenn die drohen, deinen Antrag zu unterstützen, dann kannst du ja gar keine Politik mehr machen, ne, auf kommunaler Ebene. So, das habe ich schon alles verstanden. Ich glaube, dass wir aber die Generation sind, und da vielleicht auf das einzugehen, was deine Mutter gesagt hat, die es merken, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer freien, demokratischen Welt zu leben. Ich glaube, dass diese Zeit, die man sich nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft hat, nämlich diese 80 Jahre Frieden.
Oh, mega Punkt. Ich hatte es gerade im Kopf. Ich habe mich da gestern drüber unterhalten. Es gibt eine Studie. Danke, dass du es jetzt sagst. Da muss ich kurz rein. Es gibt eine Studie, die nachgeschaut hat, ein Kriegstrauma einer Gesellschaft, wie lange es braucht, um dieses Kriegstrauma zu überwinden. Und es sind ungefähr 100 Jahre. Wir sind die erste Generation jetzt, die es schaffen kann, unabhängig von diesen Geschehnissen wieder wahrzunehmen auf eine Art und Weise. Mhm. Und lustigerweise sind wir jetzt aber auch die Generation, die mit so einer Art Wiederholung konfrontiert ist auf eine Art. Yeah. Denn unsere Eltern sind praktisch die Kinder der direkt Traumatisierten, die also selbst als Kinder und junge Erwachsene das noch miterlebt haben. Und wir sind also so diejenigen, die das erste Mal einen Abstand dazu gewinnen, beziehungsweise eigentlich vielleicht noch die Generation meiner kleinen Schwester, die nochmal 10 Jahre jünger ist. Yeah. Und die schaffen es jetzt das erste Mal, sich auf eine Art und Weise frei davon zu machen. Dann guckst du links in die Ukraine und dann guckst du zu dir selber und stellst fest, ah ja, okay, 100 Jahre später und der Bums geht von vorne los. Wir haben jetzt die Möglichkeit, es doch nochmal irgendwie neu zu machen. Aber es ist total krass, wenn du dir überlegst, dass es 100 Jahre benötigt.
Ja, und genau deshalb, ich glaube, das ist der springende Punkt, warum es so ermutigend ist, dass wir gerade alle auf die Straße gehen und zeigen, dass wir dümmer wären als unsere Vorvorfahren, die damals Hitler haben machen lassen. Weil wir sind die Generation, die weiß, was passieren kann, wenn man das so laufen lässt. Deshalb werden wir noch schuldiger und noch dümmer.
Ja, ja, das hast du erzählt mit der
und noch naiver.
Ja, stimmt. Ne? Hast du recht. Ich finde zum Beispiel auch, weil ich habe das letztens auch nochmal gelesen, weil wir zum Thema Social Media und Rechts und so. Und ich muss immer an diese Black Lives Matter Geschichte denken, wie groß das geworden ist durch Social Media innerhalb von ein paar Stunden ja fast schon, als es dann in Amerika praktisch mit dieser, nee, war gar keine Erschießung. War das nicht bei der Tankstelle mit ihm? Ach ja, genau, mit dem, mit dem Knie auf dem Nacken. Und das hat es dann irgendwie ausgelöst und dann innerhalb von ein paar Stunden war es dann hier drüben und dann kam diese ganze Bewegung ja so ein bisschen dadurch ins Rollen nochmal. Und auf der anderen Seite lese ich dann oft sowas wie, ja, Leute, die sich öffentlich auf Social Media zum Beispiel nicht gegen rechts aussprechen, so ein bisschen sind auf eine Art auch das Problem. Und ich bin aber total zweigeteilt, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja klar, man, wenn man eine große Reichweite hat, ach, man braucht gar keine große Reichweite, es reicht ja auch eine kleine, dann sollte man seine Stimme nutzen. Was ich aber viel wichtiger finde, ist eigentlich nicht so einen blöden Post zu posten und damit hat man sein Soll erfüllt, sondern genau eigentlich solche Debatten zu führen, wie wir sie gerade führen und vielleicht auch die Eier und das Rückgrat zu haben, im privaten Freundeskreis diese Gespräche anzufangen, wenn man, wie du vorhin gesagt hast, das Gefühl hat, da ist jemand, der ist gar nicht dumm, den kannst du aufklären auf eine Art, den kannst du sagen, was es bedeutet, weil das ist eigentlich, finde ich, das, was anstrengend ist und was viel relevanter ist, als ob ich jetzt so einen blöden Post gepostet habe, weil damit kann ich schnell meine Seele reinwaschen und sagen, ja, ich habe ja was getan. Nee, darum geht es überhaupt nicht, sondern das Anstrengende ist immer, eigentlich der Diskurs.
Du bist ja auch immer in deiner Bubble, ne? Also wenn du das postest, also keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Kachel auf Instagram gegen rechts teile, ja, dann kann ich es auch gleich lassen. Weil ich weiß ganz genau, dass alle, die das sehen, meiner Meinung sind. Das Einzige, was man bekommt, ist Selbstbeweihräucherung, weil du ein paar Likes bekommst. Voll, also es hat keinen Effekt. Danke. Aber das, was wir verlernt haben, was ja auch immer so, ne, wenn's, was man über, worum man sich lustig macht, wenn es auf Weihnachten zugeht und dieser eine rechte Onkel und man weiß, Politik darf kein Thema sein. Doch. Jetzt schon. Jetzt müssen wir lernen, das auszuhalten. Allerbestes Beispiel ist die Generation meiner Großeltern, für die schwul und lesbisch seine Krankheit immer noch ist. Mhm. Also dann hat, ich will jetzt nicht keine Namen nennen oder so, aber es meine Cousine meinte, ja, eine Freundin, die sie schon seit Kindheitstagen hat, hat sich jetzt geoutet und dann hat ein Familienmitglied gesagt, mein Gott, das arme Mädchen, ist sie jetzt auch so krank. So, dann haben wir halt dahin gesprochen und meinte so, sag mal, überleg mal, hättest du jetzt mich, wenn ich schwul wäre oder meine Cousine, wenn sie lesbisch wäre, hättest du die jetzt weniger lieb oder das ist keine Krankheit. Oder es gab auch, das fand ich das Allerkrasseste, wirklich, das hat mich ins Mark erschüttert. Da ist ein Bild gemacht worden, da waren ganz viele Menschen drauf, unter anderem auch POCs. Und diese Frau, die ältere Frau, hat sich dann weggestellt von dem Schwarzen, weil sie nicht wollte, neben ihm auf einem Bild abfotografiert zu werden. Wo ich dann danach ganz intensiv das Gespräch gesucht habe.
Ach so, das war in deiner Familie?
Ja, ja. Wo ich dann gesagt habe, das kann doch nicht dein Ernst sein.
Oh, übel. Und muss man diese Debatten, ja, wie unangenehm.
Genau. Und ja, Mai, ich bin halt vom alten Schlag. Nee, es hat nichts mit alten Schlag zu tun. Beschäftig dich mit diesen Themen und du müsstest es besser wissen, die noch aus einer Generation kommt, wo die Eltern glühende Adolf-Verehrer waren. Also,
ich muss
das
aber ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich mir dann bei einer gewissen Generation, ganz ehrlich, du bist in 10 Jahren tot. Ja, dann glaub's halt.
Ja, aber die sind trotzdem wahlberechtigt noch 2 Perioden, weißt du?
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber manchmal muss ich sagen, sind Kämpfen für eine Generation, von der ich war, also du wirst es nicht mehr ändern, weil sie wollen, also das sind ja auch die Leute, wenn sie dann wählen, die wählen sowieso nicht aus Überzeugung, sondern die wählen einfach, weil sie es immer so gemacht haben. Und Leute, die generell Dinge machen, weil sie es immer so gemacht haben, die wirst du nicht mehr bekehren. Da kannst du sagen, hier Oma, komm, 500 Euro für deinen Grabstein und bitte.
Das glaube ich nicht. Ich glaube,
glaubst du nicht?
Nein, ich glaube, dass man die bekommen kann, weil sie in meinem Fall, den ich jetzt vor Augen hatte, viel zu ungebildet sind. Du hast es vollkommen richtig gemacht. Man macht es halt, weil man das so gehört hat und weil man sich von der Bildzeitung dann auch wirklich leiten lässt und aufstachen lässt. So. Aber ich glaube, dass Menschen, die sie lieb haben, auf deren Meinung sie Wert geben und vor allen Dingen auch das Schlimmste für die Generation unserer Großeltern ist, wenn sie das Gefühl haben, dass wir die Achtung vor ihnen verlieren und dass wir sie nicht mehr lieb haben oder sonst was. Was ja nicht, man darf niemals mit emotionaler Erpressung drohen, aber man kann schon sagen, boah, da bin ich wirklich, also das fand ich grenzwertig, ich will, dass du das überdenkst. Das ist unsere Pflicht, die wir jetzt auch erwachsen sind, dann auch mal den Diskurs mit den Großeltern zu suchen, die halt, keine Ahnung, von den aktuellen Kulturdebatten oder Politikdebatten wenig mitbekommen und wenn sie was mitbekommen, aufgestachelt werden. Weil die halt viel konservativer sind als wir. Ne? Also, und das ist ja eine Mehr, da, dass man erzählt, dass es eine Entnazifizierung gab und dass da richtig aufgeklärt wurde. Also vor allen Dingen die Generation, keine Ahnung, die jetzt so 70 Jahre alt sind, die dann von ihren Eltern das mitbekommen haben, wie das so war, das hat man auch beim Deutschen Haus gesehen, da ist ja nie drüber gesprochen worden, was man da gemacht hat.
Mir fällt es total schwer, gerade das in mein Lebensumfeld umzumünzen, weil meine Familie da ganz anders ist. Und ich überlege gerade, mit welche anderen Punkte es geben könnte, in der alten Generation meiner Familie, wo ich sagen könnte, boah, denk mal drüber nach, weil meine Oma ist ja selbst im Krieg geflohen. Das heißt, da findet nichts statt in dergleichen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel hatte ich einen Opa, der als Kind im Kinderheim war und da ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat und von der Kirche ganz, ganz arg, also ganz schlimme Sachen erfahren hat und total anti-Kirche ist. Das heißt, ich habe eher Großeltern, die anti-thematischer Konstrukte sind. Aber du hast schon recht, manchmal müsste man vielleicht noch mehr den Diskurs auf einer Ebene versuchen zu finden, weil das Problem ist halt wirklich, man hat so einen Respekt vor seinen Großeltern, also es kommt immer noch mal vielleicht drauf an, was man für eine Beziehung hat, aber meine Großeltern haben bei mir so eine große Erziehungsrolle auch übernommen, wie teilweise meine Eltern. Der Respekt bei meinen Großeltern ist sogar eigentlich noch mal auf einem anderen Level, würde ich sagen. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist halt auch die Generation, die einen selber manchmal versucht, emotional zu missbrauchen. Also wie oft ich den Satz gehört habe, Kind, iss doch mal den Teller auf, die Oma ist sonst traurig, weil sie hat den ganzen Tag in der Küche gestanden. Da wird die ja immer versucht, als Kind praktisch das Gefühl zu geben, die Oma ist dann wegen dir emotional traurig oder das Wetter wird schlecht oder was auch immer für Beispiele genommen werden. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, wie es jemandem geht oder auch später meine Berufswahl, als ich mein Studium abgebrochen habe. So, ne? Für die war Modeln damals so ein bisschen wie Prostitution. Und ich kann diesen Diskurs irgendwann nicht mehr führen. Ich kann höchstens sagen, du, ich entscheide das so. Aber wenn du der Meinung bist, du findest das nicht gut, dann ist es dein Problem. Deswegen werde ich aber die Meinung, die dann zum Beispiel meine Oma damals darüber hatte, nicht verändern, auch wenn ich sage, das ist jetzt mein Weg. Also es gibt Punkte halt, wo ich das Gefühl habe, da schaffst du es nicht, auch mit einem Diskurs und auch wenn du sagst, finde ich nicht gut, sie abzubringen von ihrer Überzeugung.
Ja, spannend. Also was ich gemerkt habe, ist, dass es was bringt. Also ich habe, keine Ahnung, allein so Sätze wie, ich habe gesagt, ja, mein so und damals, als ich ein Student war, ein Kommilitone hat sich exmatrikuliert, weil er weil er drogenabhängig war. Und dann kam der Satz, mein Gott, das hätte es unterm Adolf nicht gegeben.
Oh.
So, sag mal, jetzt reiß dich mal zusammen. Also, ja, du hast schon recht. Oder letztens habe ich auch dann
vor allen Dingen, wie viele waren früher abhängig? Also
ja.
Klar, du hast vielleicht andere Art konsumiert.
Die ganze Armee ist mit Crystal Meth als Panzerschokolade versorgt worden. Ja. Also, ja. Jedenfalls, oder letztens habe ich auch ein langes Telefonat gehabt, da gibt es ja dann auch so Familiengruppen, Chats, wo ich nie reinschreibe, immer nur was empfange. Und da war dann es ist schon letztes Jahr gewesen, so eine Demo gegen ein zweites Asyl oder ein erstes Asylbewerberheim da bei ihnen in der Kreisstadt. Und dann habe ich so angerufen und sag mal, also das kann doch nicht, also kannst du nicht dagegen sein, dass Menschen, die Schutz suchen, bei dir, die es so gut hat, da in einem Heim wohnen? Also wie kommst du dazu? Ja, ich habe gelesen, dass das alle Vergewaltiger sind, wenn es wenigstens nur aus der Ukraine Frauen wären. Dann habe ich gesagt, das kann, also, jetzt mal, dann habe ich versucht, dass das nicht alles Vergewaltiger sind und mal so Aufklärungsarbeit geleistet. Und dann ist der Satz gekommen, und das fand ich dann auch groß, wo es hieß, ja, vielleicht war es besser, nicht nur die Bild-Zeitung zum Lesen. Und ja, das war vielleicht ganz gut.
Oh Mann. Ja. Das dann da so gar keine, ich habe das gestern oder vorgestern wieder gedacht, als ich im Supermarkt war, da war ich beim Aldi. Aldi, ich mag euch. Ihr macht viele Sachen richtig, aber dass ihr immer die bei der Bild-Zeitung vorne liegen habt, direkt da bei der, wie nennt man diese Zone noch? Bei der Quengelzone. Das finde ich nicht so gut, weil der, wie war der Satz? Deutscher Pass, nee, Ausländer jetzt auch in der Bundeswehr oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz, aber das war irgendwie so der Tenor. Also so nach dem Motto, also was diese Schlagzeile verursachen wollte, war, kann das noch gut funktionieren, unser Land zu beschützen, wenn wir jetzt Menschen, die keinen deutschen Pass haben oder so, zur Verteidigung unseres Landes in Form von Soldaten oder was auch immer einberufen, so, ne? Und dann dachte ich mir nur so, was für eine gequirlte Scheiße. Also, und das finde ich halt dann so schade, weil so viele Menschen wirklich einfach nur diese Schlagzeile vielleicht lesen. Die liegt da in dieser Quengelzone. Die müssen nicht mal die Zeitung kaufen. Die sehen nur irgendein Foto und diese Schlagzeile. Und zack, bumm, ist bei denen ja ein Bild eingepflanzt im Kopf. Ja, und wenn du halt nicht... Genau, das ist ja das Klasse. Und das Ding ist aber dann, die nehmen ja dieses Bild mit nach Hause. Sogar ich habe das ja mit auf eine Art nach Hause genommen. Ich denke da jetzt in einer anderen Richtung drüber nach. Aber die nehmen das mit nach Hause und das nächste Mal, wenn dann irgendeine Situation kommt oder so, dann denken die da dran und wenden das an auf eine Art. Und ich meine, du zum Beispiel, du hast eine journalistische Ausbildung. Ich frage mich manchmal, und vielleicht ist es auch einfach eine naive Frage, aber warum, ich meine gut, demokratischer Staat, aber kann man sowas nicht verbieten? Ich finde es ganz furchtbar, dass ich sowas Journalismus nennen darf.
Kannst du natürlich nicht verbieten. Gibt ja keinen Paragraph, wie man Schlagzeilen zu formulieren.
Ja, aber das finde ich total furchtbar.
Ja. Ja, also das ist ja auch, also die Axel Springer war schon immer so, ne? Immer reißerisch und immer große Schlagzeilen, verknappt, populistisch. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben, aber was natürlich seit 15 Jahren ein Riesenproblem für Journalismus ist, ist eben das Internet. Und ist, dass es nicht mehr nach Qualität geht, sondern nach Schnelligkeit und nach Klicks. Und da werden, kann sich ja jeder an die eigene Nase fassen. Natürlich klickt man da drauf, was A, am meisten Angst macht oder B, die krassesten Zahlen hat. Also keine Ahnung, krasse Statistiken, wo man sich selbst drin sieht und nachlesen will. Also deshalb funktioniert ja auch zum Beispiel die AfD auf TikTok so gut, weil die halt mit angstmacherischen Schlagzeilen und Captions super gut funktionieren. und arbeiten. Und so macht es die Bild-Zeitung auch.
Und da denke ich mir dann, das ist dann die Aufgabe von anderen Parteien. Wenn die das erkennen, dann musst du dir auch einen scheiß TikTok-Kanal anlegen und es auch gut machen. Nur halt besser. Weißt du, was ich meine? Weil wenn das ist doch genau dieses Werkzeug, von dem gesprochen wurde. Sie haben dieses Werkzeug erkannt, super schnell. Und die anderen dödeln einfach da immer noch rum.
Grill fliegt weg. Reden wir bitte weiter kurz.
Ja. Ich bin nicht schockiert, weil Julians Grill wegfliegt. Aber ist vielleicht auch nicht so smart im, ich überlege gerade, 5. oder 6. Stock auf dem Balkon. Bei diesem Wetter, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber hier ist es auch recht radikal. So einen kleinen, ich glaube, einen kleinen Grill hat Julian, nur so einen Holzkohlegrill. Ich weiß es gerade gar nicht. Wer ist ein Weber Holzkohle oder Gas? Also schwere Gasflasche. Gas, Weber Gasgrill, natürlich, Julian. Was frage ich auch so dumm? Wobei ich sagen muss, qualitativ schon recht hochwertig. Ich habe ja selber einen. Aber zu Jörn passt es irgendwie noch mal besser. Hast du ihn gerettet bekommen? Die Verabdeckung fliegt gerade weg. Ich kann dir leider nicht helfen, Julian. Ich bin zu weit entfernt. Na egal, Leute. Ich kündige euch, in der Zwischenzeit kündige ich euch mal eben was an. Und zwar haben ein paar von euch schon wahrscheinlich gesehen auf Social Media, ich habe ja darüber gesprochen, dass ja die Outlander-Staffel, für alle, die auch gerne Outlander geguckt haben oder gucken, die war bei Netflix immer nur bis Staffel 5 verfügbar, über Jahre. Und ich habe dann irgendwie durch eine Followerin erfahren, dass Staffel 6 und 7 bereits bei Amazon Prime zu kaufen gibt. Die konnte man da schon gucken. Da gab es die schon. Und da habe ich jetzt überlegt vor ein paar Wochen, ja, kaufe ich mir die jetzt? Ich meine, vielleicht wird sie bei Netflix irgendwann nochmal umsonst geben, weil bei Prime war halt wirklich, auch wenn du schon ein Prime-Konto hast, du musstest die nochmal extra kaufen für 30 Euro. Habe ich dann aber irgendwie nicht gemacht, hatte jetzt eh keine Zeit, hatte viele Projekte und so weiter. Und jetzt hat mir gestern eine Followerin geschrieben, dass jetzt ab dem 3. Februar bei Netflix Staffel 6 rauskommt. Da dachte ich mir nur so, geil, Jana, hast du wieder gespart, hast dich gelohnt zu warten. Fand ich richtig gut, dass da jetzt die 6. Staffel bald kommt. Ich werde die Abende nur noch von meinem Laptop verbringen. Und auch wenn vielleicht schon seit 2 Jahren diese 6. Staffel auf Prime ist, ich habe noch keine Ahnung, was passieren wird. Viele haben mir aber geschrieben, die bei Prime tatsächlich gekauft und geguckt haben, dass es sich sehr lohnt. Bin sehr gespannt darauf. Könnt ihr also alle gucken.
Outlander, yeah.
Yes. Hast du eigentlich schon geguckt?
Nee.
Nee, solltest du mal machen.
Mach ich mal.
Wirklich, lohnt sich sehr. Und Jörn, weißt du noch, wer gestorben ist? Da muss ich kurz noch drüber sprechen, weil wir das Thema auch letztens haben.
Kai Bernstein?
Frank Farian ist tot.
Ach ja, ja, ja.
Krass, oder?
Ja, hat den Kinofilm noch mitbekommen.
Vor allen Dingen kurz nach dem Milli Vanilli-Film jetzt, fand ich irgendwie, ja, bezeichnend. Ja. 800 Millionen verkaufte Tonträger.
Ja, aber auch noch nicht so toll alt, ne? 77 oder so war er.
Nee, der war schon über 80, 82, glaube ich.
Ja, okay. Ja, aber ja, ja gut.
Aber lange krank.
Bewegtes Leben gehabt auf alle Fälle.
Voll. So, Rest in Peace.
Jana, das war, wie nennen wir denn die Folge? Angrillen?
Angrillen, hä? Finde ich gut. Aber hast du jetzt gerettet oder ist jetzt kaputt?
Nee, nee. Es war nur die Plane, die da drohte, wegzufliegen. Und wie du schon gesagt hast, ich wohne halt hier im 6. Stock ganz oben und da ist es kein, es gibt kein Vordach. Und deshalb kommt der Wind hier so krass in der Terrasse rein und deshalb musste ich jetzt kurz handeln. Boah, es ist ein ekelhaftes Wetter draußen. Holy moly.
Ja, wirklich. Bin froh, dass ich draußen gerade nichts zu bauen und zu planen habe, sondern sich alles drinnen abspielt.
Ja, ich wünschte, ich würde jetzt dann bald in den Süden. Ach ja, Quatsch, mache ich ja. Richtig sympathisch noch.
Wann geht's los?
Am Sonntag fliege ich. Natürlich am hat jetzt Klaus Wieselski, das Schwein, die Bahnstreiks angekündigt. Das weiß ich noch nicht, wie ich nach München komme. Aber weil ich fliege ja von München.
Es gibt sowas, Julian, das nennt sich Zubringerflüge.
Ja, boah, aber jetzt will ich auch nicht fliegen. Also jetzt, stell dir mal vor, du fliegst jetzt gerade bei diesem Orkan. Ist ja auch unangenehm.
Orkan, Julian, ich gucke jetzt mal in meine Flug-App. Das ist wahrscheinlich mal ansatzweise ein Orkan.
Das ist ein Orkan. Orkan. Ich glaube
nicht.
Ein Wal ist das.
Orkan. Lustig, dass das auch ein Vorname ist, ne? Stell dir mal vor, du heißt so Orkan, beziehungsweise Orkan mit Vornamen.
Ja,
oder jemand anderes heißt so Tornado.
Mir ist letztens als Feedback geschrieben worden, dass ich schlechte Stimmung hinten raus verbreite, weil ich immer so einen Rausschmeißer mache.
So. Ja, stimmt. Aber ich finde nicht, dass es schlechte Stimmung ist. Also du machst so einen Rausschmeißer, musst so, also deine Abmod ist immer folgendermaßen. Jana, 57 Minuten haben wir schon wieder. Das war doch hier eine schöne Folge. Ich muss jetzt auch zum Restaurant. Ich habe Tisch reserviert mit Sophie, da gehen wir heute essen. Lecker.
Aber nur beim Wochenkickstart.
Wir hören uns nächste Woche. Aber irgendwie gehört es auch dazu auf eine Art. Ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so schlecht. Oder?
Finde ich auch. Ach, nee. Wir machen wir jetzt noch ein Thema auf jetzt nach einer Stunde oder rappen wir es ab für heute?
Nee, wir können es abrappen. Ich habe gerade, Mann, wieso kann ich hier nicht draufklicken? Ich wollte eigentlich mal kurz das Meta raussuchen für hier. Aha, Potsdam. So, was haben wir hier?
Orkan.
20 Böen, 34 Knoten Wind, in Bodennähe 49 km/h. Also ein Orkan ist es nicht, aber es ist schon sehr windig.
Siehste?
Ja, 16er Gast in Böen. Das ist es. Ich bin schon geflogen bei dem Wetter, sagen wir es so. Ich bin auch schon gelandet, erfolgreich bei dem Wetter.
Du musst mir aber noch eine Aufgabe stellen, Jana.
Ich muss dir noch eine Aufgabe stellen, stimmt. Wir haben noch letztes Mal besprochen, dass Julian jetzt immer, für alle, die andere Folge nicht gehört haben, auf Instagram in seiner neuen Kategorie Julians geheime Geheimdetektei Fälle löst.
Jana ist Fan, hat sie gesagt vorher.
Hab ich mir gedacht, genau, oder Julian hat sich gedacht, die Heinisch, die kann doch auch mal so einen Fall kommunizieren. Deswegen habe ich mir gedacht, Julian, bitte löse doch mal mit deiner geheimen Geheimdetektei, warum Taylor Swift eigentlich die uneheliche Schwester von Lala von den Teletubbies ist.
Finde ich gut. Also ich will nicht zu viel verraten, aber dem war ich auch schon auf der Spur.
Hast du dich das nicht eigentlich auch schon immer gefragt?
Ja. Also es ist offensichtlich für jeden, dass es da eine klare Spur gibt. Aber ich werde dir nachgehen, Jana, und ich werde Lösungen und Antworten finden.
Ich bin gespannt.
Gut. Ach, schön war's. Jetzt
traust du dich nicht, nach hinten raus eine Abmaut zu machen.
Jetzt traue ich mich keine Abmaut. Doch. Sagt doch, dass es uns gibt. Abonniert uns gerne, gebt uns 5 Sterne. Danke für all die, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Das haben wir bemerkt. Nicht ohne Grund sind wir jetzt bei Fashion and Beauty bei den Apple Charts immer unter den Top 3.
Warum auch immer.
Hey, das ist richtig, richtig krass.
Das ist wegen deiner Man-Expert-Creme, Julian, weil wir haben immer die guten Tipps am Start.
Warte mal, noch ganz kurz. Es ist nämlich wirklich witzig, unsere Chartplatzierungen in letzter Zeit.
Ja.
Ich schaue jetzt mal gerade rein. Also, wir sind Spotify-Charts bei Art sind wir auf 17. Ist okay.
Ja. Art, obviously, weil wir so künstlerisch sind.
Richtig. Dann sind wir bei den Apple Podcast Charts in Österreich, bei Fashion and Beauty, sind wir auf der 9.
Warum, Alter?
Keine Ahnung. Apple Podcast Österreich Arts, 139, da sind wir gerade 25 Plätze nach oben geklettert. Apple Podcast Charts Schweiz,
ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur so 2 andere Podcasts und das ist das Problem, genau deswegen.
Wo?
Na, es gibt nur so 2 andere dann in den jeweiligen Kategorien oder so.
Naja, aber wenn wir auf Platz 139 sind, muss es ja mindestens 138 vor uns geben.
Ja, ich hatte 0 Punkte in meinem Mathe-Abitur, weißt du, ich bin eigentlich unfähig, solche Zusammenhänge zu erkennen.
So, weiter geht's. Apple Podcast Schweiz Fashion and Beauty, Platz 35. Apple Podcast German Fashion. Oh gut, das ist immer abgerutscht.
Passiert nichts mehr Spannendes in dieser Folge. Ihr könnt euch das noch weiter anhören, wie Julian hier unsere Platzierung vorliest. Ihr könnt auch einfach abschalten.
Aber ich weiß halt nicht, wie wir in die Kategorie Fashion and Beauty und Arts gekommen sind. Das muss ja irgendein Algorithmus sein.
Ja, vielleicht liegt das einfach daran, die checken dann vielleicht noch Zusammenhänge. Vielleicht haben die das auf Instagram irgendwie gesehen, was wir so machen. Und dachten sich, der Julian, das ist auf jeden Fall
Beauty-Typ.
So ein kleiner Fashion-Fauxpas. Nein, Spaß.
Na gut. Jedenfalls wollte ich nur Danke jetzt, sagen. Ciao.
Ja, ich wollte noch Danke sagen. Es gibt einen Song. Können wir den zum Abschluss hier reinspielen? Ich wollte noch Danke sagen, doch ich lieg im Krankenwagen noch. Okay, tschüss.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes.
Oh. Ich bin Miriam Davutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.